Dieser Abschnitt in 1. Samuel 2, den wir gelesen haben, es ist ein sehr trauriger Bericht. Es ist erschütternd, den Zustand dieser priesterlichen Familie zu sehen. Und offensichtlich geht es in unserem Predigttext erstens um Sünde und Versagen. Das springt einem geradezu ins Auge. Gleich der erste Satz bringt es auf den Punkt, 1. Samuel 2, Vers 12, die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Sie hatten den Herrn nicht erkannt. Und dann wird weiter ausgeführt, wie sich das auswirkte. Sie waren ruchlose Männer. Im Hebräischen heißt es genauer, sie waren Söhne Belials, das heißt Teufelskinder. Die Söhne Elis waren nicht nur irgendwie verzogen, irgendwie schlecht erzogen, sie waren richtig böse. Und es wird aufgezählt, Sünde war ihre Gewohnheit. Ja, die Priester hatten dem Volk gegenüber die Gewohnheit, heißt es hier. Und dann wird aufgezählt, wie sie sich dreist das Opferfleisch genommen haben. Gott hatte ja bestimmt, dass ein gewisser Teil der Opfer, die am Tempel oder in der Stiftshütte geopfert wurden, dann den Priestern zuteil werden durfte, dass sie dem Priester gehören soll. Aber die Söhne Elis, die nehmen sich einfach ganz dreist, was sie selbst bestimmen. Sie hatten die Gewohnheit, einfach immer sich die besten Teile vorher selbst herauszufischen. Das war nicht nur irgendwie eine Sünde, in die sie einmal in der Schwachheit des Fleisches, in großem Hunger irgendwie hineingefallen sind. Nein, sie hatten böse, niederträchtige Gewohnheiten. Sie machten das immer wieder. Sie lebten richtig darin. Sie hatten richtig schlechte Sitten und sie lebten Tag für Tag in diesen Sünden und ließen nicht davon ab. Und außerdem waren sie ganz bewusst ungehorsam. Sie nahmen nämlich von dem Opferfleisch sogar das Fett. Dabei steht im Gesetz Mose ausdrücklich, dass alles Fett von den Opfertieren allein dem Herrn gehört und es als Rauchopfer dargebracht werden sollte. Das sollte nicht der Priester essen, sondern allein es sollte dem Herrn gehören und auf dem Altar verbrannt werden. Aber auch da sind sie ungehorsam gegenüber. Und in alledem waren sie sogar ungeduldig und unbeherrscht. Es gab einige Gottesfürchtige, einige fromme Männer des Volkes Israel und die wollten ihnen gerne ihren Anteil geben als Priestern, aber sagen, aber lass uns zuerst doch das Gott opfern, was ihm gebührt. Dann geben wir euch gerne. Was machen die Söhne Elis? Sie wollten nicht an das Gesetz Gottes erinnert werden, sondern sie wollten das Fleisch sofort und sie drohten mit Gewalt, wenn man es ihnen nicht sofort gegeben hat. Und darum heißt es in Vers 17, die Sünde der jungen Männer war sehr groß vor dem Herrn, denn die Männer verachteten die Opfergabe des Herrn. Das drückten sie mit ihrem Verhalten aus. Sie verachteten die Opfergabe des Herrn. Das, was an die Sünde erinnert, das, was an unsere Schuld erinnert vor dem lebendigen Gott. Sie verachteten es. Eli war schon alt, aber scheinbar führte er noch so eine Art Oberaufsicht über den Dienst am Haus des Herrn. Aber seine Söhne haben die praktische Arbeit gemacht. Und in Vers 22, da heißt es, dass Eli alles hörte, was seine Söhne in Israel taten. Er hörte das alles. Er hat das alles mitbekommen. Die Sünde seiner Söhne war so offensichtlich, dass es in ganz Israel bekannt war und auch Eli hörte alles. Doch wie reagiert er? Zunächst gibt es einige Lichtblicke, einige gute Sachen, die wir sehen können. Er schweigt zum Beispiel nicht. Viele versuchen, Probleme zu vermeiden, indem sie einfach gar nichts sagen und denken, irgendwie wird sich das schon wieder einrenken. Nein, er schweigt nicht, er macht den Mund auf. Er spricht seine Söhne direkt auf ihre Sünden an. Und er spricht nicht nur die öffentlichen, bekannten Sünden an, sogar die heimlichen, die er mitbekommen hat. Dass seine Söhne Unzucht treiben, Hurerei treiben mit den Frauen, die an der Stiftshütte dienten. Und außerdem geht es Eli scheinbar nicht um seinen eigenen Ruf. Ja, einige Familienoberhäupter, die sind ja sehr auf ihre eigene Ehre, auf ihren Namen, auf ihren Ansehen bedacht, wenn sie ihre Kinder zurechtweisen und sagen, also wie kannst du mir das antun, wie kannst du den Namen der Familie so ruinieren? Aber nein, Eli weiß, es geht nicht um meinen Namen, es geht um den Namen des Herrn, es geht um sein Haus, es geht um seinen Dienst. Deswegen spricht er seine Söhne an und ermahnt sie. Und er erklärt ihnen auch die Schwere ihrer Sünde. Er sagt, wenn ihr euch gegen den Herrn versündigt, wenn ihr so offensichtlich und so dreist gegen Gott selbst euch verschuldigt, wer soll dann für euch einstehen? Wenn ihr einem anderen Menschen Unrecht tut, dann habt ihr vielleicht irgendwo, dass noch ein anderer Mensch für euch eintritt oder euch hilft. Aber wenn ihr euch vor Gott schuldig macht, wer soll für euch eintreten? Wer sollte euch helfen? Wer sollte euch vor Gott verteidigen? Aber das war es dann auch schon. Er sagt, nicht so, meine Söhne. Nicht so. Mehr Kraft und Entschlossenheit bringt der alte Eli nicht mehr auf, um seine Söhne zurechtzuweisen. Und das ist traurig. Das ist ein trauriger Befund, den wir hier sehen. Und sicherlich gibt es hier einiges zu lernen für schwache Väter, die missratene Kinder erziehen müssen. Aber hier geht es nicht vorwiegend um einen Erziehungsratgeber. Es geht nicht so sehr um den Niedergang der rechten Erziehung, der rechten Pädagogik in der Familie, auch wenn es da viele Anwendungen und Parallelen zu heute gäbe. Nein, dieser Abschnitt erlehrt uns hauptsächlich den Niedergang des wahren Gottesdienstes. Eli und seine Söhne, sie dienten am Haus Gottes. Das war die große Not, um die es hier ging. Ungläubige Männer, die den Herrn nicht kannten, dienten am Haus Gottes und versündigten sich in immer größerem Maße, so dass sogar die frommen Israeliten den rechten Gottesdienst nicht mehr ausleben konnten. Selbst die, die wirklich in Reinheit ihres Gewissens Gott opfern wollten, sie wurden daran gehindert, wirklich Gottesdienst auszuüben, weil sich Teufelskinder eingeschlichen haben in den öffentlichen Gottesdienst. Sie haben ihn an sich gerissen, wie diese Opfer, die sie selbst essen wollten. Und Freunde, ist diese Not nicht mindestens genauso aktuell heutzutage? Genauso aktuell wie die Not in den Erziehungen und in den Familien? Sünde und Versagen im Haus Gottes, in der Gemeinde, die nach Gottes Namen genannt ist, ist eine große Not. Und es ist zum Heulen, wie teilweise in den Predigten und von den Kanzeln und in den Kirchenbeschlüssen und Synoden in offensichtlicher Auflehnung gegen das Wort Gottes etwas entschieden wird, etwas verkündigt wird. Ja, wenn die Bibel als fehlerhaft oder nur zeitgebunden deklariert wird und damit gering geschätzt wird. Oder gewisse Lehren des Christentums, wie die Lehre der Hölle, des endgültigen Gerichts, wenn das einfach als für überholt erklärt wird. Oder die Erlösung, der stellvertretende Sühnetod Jesu Christi am Kreuz als der einzige Weg der Rettung, wird von vielen nur noch als ein Weg von mehreren Wegen verstanden. Wie man doch jeder irgendwie auf seinen eigenen Weg Rettung und Seelenfrieden finden soll. Oder auch heutzutage, wie viel wird gerade auch von Kirchen, von Gemeinden erklärt, Unzucht, sexuelle Perversion, Homosexualität und all solche Dinge werden für gut und sogar für von Gott gesegnet erklärt. Und so gelangt dieser ganze Unrat dann auch wieder in die Familien. Söhne Belials haben sich in das Haus Gottes geschlichen. Das ist die große Not, um die es hier geht. Menschen, die den Herrn nicht kannten, die sein Opfer verachteten, mit Füßen getreten haben, die üben den öffentlichen Gottesdienst aus. Und Eli ist zu schwach, zu nachsichtig, zu kraftlos, um seinen Worten Nachdruck zu geben, obwohl er die Wahrheit kennt und an die Wahrheit glaubt, er reagiert unentschlossen. Doch wie reagiert Gott? Der zweite Punkt ist fest beschlossenes Gericht. Ein fest beschlossenes Gericht, das ist die Reaktion Gottes. Der Herr war entschlossen, sie zu töten. Ein schreckliches Wort. Der Herr war entschlossen, die Söhne Elis zu töten. Und Gott hat es nicht nur beschlossen, er kündigt es sogar, er kündigt sein Gericht an. Ja, Gott sendet einen Propheten, einen Mann Gottes zu Eli, und der erinnert ihn erstmal an das hohe Privileg, das sie haben als Priester. Gott macht aber Eli mitverantwortlich für die Sünde, die im Haus des Herrn geschieht. Vers 29 lesen wir: Warum tretet ihr mit Füßen mein Schlachtopfer und mein Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe, und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Opfergaben meines Volkes Israel? Aber Gott kündigt an, ich werde handeln. Ich werde handeln. Gott wird die Hände, die sich an seinem Opfer vergriffen haben, er wird sie abhauen. Metaphorisch gesprochen. Elis Geschlecht war von alters her durch Gott hochgeehrt und erhoben worden. Ja, schon Aaron hat er erwählt und dann das ganze Nachkommenschaft Aarons. Aber jetzt sagt er, es soll erniedrigt werden, gestürzt werden. Die Männer des Hauses Eli, sie werden aufhören, ein hohes Alter zu erreichen. Mitten in ihrer Manneskraft werden sie sterben. Und die wenigen Überlebenden, sie sollen zwar noch am Leben bleiben, aber als Bettler zu den heiligen Städten kommen und um ein Stück Brot fragen, um nicht zu hungern. Und Gott sagt, als erstes werden die beiden Söhne Elis sterben, an einem einzigen Tag. An einem Tag werden sie sterben. Ein fest beschlossenes Gericht. Gott lässt sich nicht spotten. Ja, er sagt, die mich ehren, die werde auch ich ehren, aber die mich verachten, die sollen wieder verachtet werden. Gott wird einen falschen Gottesdienst nicht ungeachtet laufen lassen. Gott rächt seine Ehre. Das zeigt uns diese Geschichte. Gott rächt. Viele Menschen haben heutzutage ein Bild von Gott wie von dem alten Eli. Ja, ein alter, schwacher Mann, der zwar viel weise Worte sagt und über Sünde irgendwie bekümmert ist und traurig ist und betrübt ist, aber vom Wesen her irgendwie viel zu mild und viel zu gütig, viel zu sanft, als dass er tatsächlich eingreifen und richten könnte. So ein Bild haben viele von Gott. In unserer Geschichte macht Gott aber deutlich, er ist kein alter Mann. Gott ist nicht wie Eli. Im Psalm 7, Vers 11 heißt es, Gott ist ein gerechter Richter und ein strafender Gott an jedem Tag. Wenn er auch nicht jede Sünde und jeden Spott sofort richtet, so hat Gott auch uns Menschen deutlich durch sein Wort, die Bibel, durch seine Propheten und Apostel deutlich angekündigt, es gibt ein fest beschlossenes Gericht. Gott wird handeln. Jeden Spott, jeden falschen Gottesdienst, jede dreiste Anmaßung, er wird es richten. Jede Bosheit, jede Gotteslästerung, jede Verachtung und Lieblosigkeit, Gott wird richten in seinem Zorn und er wird nicht schonen. Wer will es wagen, sich mit dem lebendigen Gott anzulegen? Doch wenn Gott tatsächlich gerecht richtet, wenn Gott wirklich darauf achtet, wie der Gottesdienst stattfindet, ist da nicht sowieso alles zu spät? Ich meine, die Söhne Elis waren vielleicht wirklich extreme Beispiele, aber irgendwo sind doch alle sündig. Wie können wir Menschen überhaupt einen Gottesdienst ausführen, der Gott wohlgefällig wäre? Ist da nicht sowieso alle Hoffnung dahin? Wir sind doch alle schuldig vor Gott. Können wir überhaupt irgendwie dem Herrn begegnen? Inmitten dieser harten Zeilen, inmitten von diesem düsteren Abschnitt aus 1. Samuel 2, inmitten von Dunkelheit, von Sünde, Versagen und Gericht, sehen wir leuchtende Strahlen der Hoffnung. Denn drittens, Gott gibt Segen und Verheißung. Segen und Verheißung. Den Segen sehen wir am kleinen Samuel und seiner Familie. Durch so ein gnädiges Wunder Gottes. Ja, Hanna war eigentlich unfruchtbar, konnte überhaupt keine Kinder bekommen, haben wir im ersten Kapitel gelesen. Und dann schenkt Gott ihr einen Sohn und sie weiht ihn für den Tempeldienst. Und durch dieses Wunder hat Eli sozusagen einen weiteren Sohn geschenkt bekommen. Neben seinen anderen beiden Söhnen, die gottlos waren, bekommt er nun den kleinen Samuel. Und anders als seine missratenen gottlosen Söhne heißt es von Samuel, er diente dem Herrn. Und der junge Samuel wuchs auf bei dem Herrn. Und dann in Vers 26, der junge Samuel aber nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Seht ihr, was das für ein Kontrast ist? Obwohl Eli versagt hat, darf er in dem jungen Samuel einen Blick der Hoffnung wagen. Der Gottesdienst ist nicht ganz zu Ende. Gott hat sich einen Priester erwählt, der ihn kennt, der ihn dient, der ihn ehrt. Trotz der missratenen Söhne Hophni und Pinhas, trotz dem fest beschlossenen Gericht, der Gottesdienst ist nicht ausgelöscht. Samuel wuchs auf beim Herrn, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Er empfing Gunst bei Gott. Er lernte den Herrn immer mehr kennen. Und der alte Eli, er darf noch einmal all das Gute, was er gelernt hat, er darf es dem Samuel weitergeben. Er darf ihn unterrichten, er darf ihn lehren, er darf für Samuel beten. Und der alte Eli, er durfte auch noch einmal Samuels Eltern segnen. Und Gott erhörte sein Gebet und Hanna bekam noch 5 Kinder nach Samuel. Was für eine Freude. Gott gebraucht noch den priesterlichen Dienst von Eli, um Samuels Familie zu segnen. Und ja, Gott ist gnädig und freundlich. Selbst in dieser dunklen Zeit, selbst in dieser gottlosen Zeit, schenkt er Segen. Durch Samuel darf Eli hoffen, er wird die Ehre des Hauses Gottes wiederherstellen, die Hophni und Pinhas ruiniert haben. Er wird eine Reformation herbeiführen und viele Menschen zu Gott führen. Er wird für sie einstehen als ein guter, treuer, beständiger Priester. Und neben diesem Segen schenkt Gott dem Eli sogar mitten in den harten Gerichtsworten von diesem Mann Gottes eine Verheißung. In Vers 35 haben wir gelesen, ich aber werde mir einen Priester erwecken, der beständig ist. Der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt, und ich werde ihm ein Haus bauen, das beständig ist, und er wird von meinem Gesalbten alle Tage einhergehen. Der kleine Samuel, der bald zum Priester wird, ist nur ein Hinweis auf diese Verheißung. Nur eine Art Vorschatten. Doch diese Verheißung, sie geht noch weiter. Sie erfüllt sich in Jesus Christus. Jesus Christus ist der wahre verheißene hohe Priester. Der ewige Priester, der das ganze Wohlgefallen, die ganze Gunst Gottes hat. In den Evangelien, bei der Taufe und auch auf dem Berg der Verklärung, was sagt Gott da? Dies ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Dieser Jesus, er wird sich als echter, wahrer, beständiger Hohepriester um angenehme Opfer kümmern und für sein Volk eintreten. Er wird viele zu Gott führen. Jesus ist in diese finstere Welt, in diese sündigen Zustände gekommen, ist Mensch geworden, weil unser Gottesdienst so unfähig war. Weil wir aus eigener Kraft Gott nicht nahen konnten. Weil wir alle, so wie Hofni und Pinhas, nur auf unseren eigenen Gewinn aus waren. Und durch unsere Worte und unsere Taten Gott verachtet haben. Aber Christus ist gekommen als wahrer Hohepriester inmitten dieser Finsternis, um uns mit dem heiligen Gott zu versöhnen. Darum geht es im Gottesdienst. Jesus ist in diese gerichtete Welt gekommen. Ein fest beschlossenes Gericht steht über dieser Welt. Er ist gekommen, um uns als beständiger Hohepriester wieder den wahren Gottesdienst aufzurichten. Die Anbetung in Wahrheit und in Geist, wie er in Johannes 4 sagt. Und er ist gekommen, um das Gericht, was wir eigentlich verdient haben, an seinem eigenen Leib zu tragen. Seine Hände wurden am Kreuz durchbohrt, obwohl unsere Hände vielfach die Schuld auf sich geladen haben. Er ist in der Mitte seines Lebens gestorben. Er ist nicht alt geworden, damit wir ewiges Leben haben. Christus, unser Hohepriester, ist unser Samuel, unsere Gebetserhörung, unsere einzige Hoffnung, dem lebendigen Gott zu nahen und Gnade zu finden, inmitten einer finsteren Welt. Und das lehrt uns dieser Abschnitt. Gott ist heilig und gerecht. Er duldet keinen falschen Gottesdienst. Er duldet keinen Spott, keine Verachtung, keine Gesetzesübertretung. Aber er ist gleichzeitig auch gnädig. Die zornigen Hände Gottes, mit denen er dreinschlagen wird, sind gleichzeitig auch Gottes gnädige Hände. Es sind die Hände dessen, der am Kreuz starb. Und darum lasst uns diesen Herrn anbeten. Abkehren von all unserer Schuld, von unseren Sünden und für uns und die Gemeinden in unserem Land flehen, dass er noch einmal eine Zeit der Gnade gibt, dass wir noch einmal eine Reformation erfahren in unserem eigenen Leben, aber auch in diesem Land, dass noch einmal wahrhaftiger Gottesdienst aufgerichtet wird durch Jesus Christus, unserem Herrn, unsere einzige Hoffnung, Frieden mit Gott und Vergebung der Sünden zu erfahren. Dazu helfe uns Gott. Amen.